Sag mal, du hast deinen kleinen Bruder zu einer Tätowierung verführt.
Ja.
Du hast das mit deinen Eltern vorher nicht besprochen.
Nee.
Ihr seid beide volljährig.
Genau.
Das heißt noch lange nicht, dass ihr alles alleine entscheidet.
Damit hast du deine eigene Frage ja schon beantwortet.
Ja, er hat es heute Morgen schon ganz stolz gezeigt.
Ja, Fritz und ich hatten schon länger die Idee tatsächlich, uns tätowieren zu lassen und das Ganze...
So ein Bruderding.
Nee, eigentlich ja auch so ein Familiending.
Ja, ja, Mama hat sich jetzt auch bekannt. Also sie...
Echt?
Ja, ja, sie geht. Sie macht mit.
Nee.
Ja.
Wow.
Man muss dazu sagen, man sieht's nicht.
Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit...
Suse.
Paul.
Und Hajo Schumacher.
Heute ist Mutmach-Montag mit Wichtigem, Witzigem und Wirrem. Alles, was man für die Woche wissen muss. Plus Politikversteher Jörg Wos erklärt, worauf wir diese Woche achten müssen. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne. Das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das Mut macht. Und jetzt geht's los.
Herzlich willkommen zum Muma-Poker am Montag. Hallo Papa, ich habe dir heute folgende Themen
mitgebracht. Hä, was hast du gesagt?
Wie, was?
Ich habe eine Meldung von letzter Woche vergessen, nämlich die unglaublich lustige Mitteilung, der Playboy-Chef ist gehörlos angeblich, verbunden mit der Frage, macht Viagra wirklich taub?
Aha, oh.
Ah, hast du den Gag gemerkt?
Okay, ja.
Sorry.
Meine Themen heute, Kanye West in Venedig, die Farbe Pink, Erdöl in Hessen, Kleiderordnung an deutschen Schulen, ChatGPT auf Französisch und dann das, was letzte Nacht noch ganz spät reinkam, das Erdbeben in Marokko.
Hast du die Nummer oder einen Kontakt von Youssef noch aus Marrakesch?
Wir haben damals auf jeden Fall Handynummern ausgetauscht. Ich glaube, wir folgen uns auch auf den verschiedenen Social-Media-Netzwerken, die er so benutzt.
Kannst du mir einen Gefallen tun, ihn einmal anmorsen, fragen, ob es ihm gut geht und ob wir was tun können?
Werde ich direkt nach der Aufnahme heute machen.
Zur Erklärung, Youssef hat uns vor der Pandemie, vor 5-6 Jahren mal als Familie, ein paar Tage durch Marokko geführt.
Das war wunderbar, ja.
Ein großartiger Mensch, wir hatten wahnsinnig viel Spaß.
Ja.
Und natürlich schwört man sich dann so lebenslange Freunde. Ja. Ich habe noch, wer wird der neue Ted Lasso für die DFB-Elf? Jetzt nur mal schnell, du hast zur Auswahl Klopp, Matthias Sammer, Rudi Völler oder Julian Nagelsmann. Wenn du jetzt Leon Goretzka wärst, wen würdest du nehmen?
Nochmal Rudi Völler, wirklich?
Klopp?
Ja, ja.
Der aber bei Liverpool unter Vertrag
schon
ist.
Klar.
Matthias Sammer, das ist so ein, Ostschule, sehr engagiert. Und natürlich Julian Nagelsmann, der ist immer noch, naja, ich weiß gar nicht, ob der Jobsuche ist, aber auf jeden Fall frei.
Uff, würfeln.
Okay, verstehe. Du bist wieder richtig tief im Thema drin, oder?
Auf jeden Fall. Fußball ist genau mein Ding.
Ich bin für Boris Pistorius, weil der hat nämlich Prinz Harry im sportduellen Aktstudio 2-0 beim Torwartschießen abgefegt.
Nice,
so,
sehr gut.
So, Deutschland-England, weißt du, 2-0, so muss das sein. Was habe ich noch? Die Chili-Challenge und auch die Deo-Challenge. Junge Menschen kommen durch völlig bekloppte Challenges bei TikTok ums Leben.
Ja.
Komm, das können wir auch gleich abfeiern. Bei der Deo-Challenge sprühen sich junge Menschen, solange sie können, Deo-Spray in den Mund.
Okay.
Also da kann ich doch gleich Blausäure saufen, oder? Es ist doch einfach, wie bescheuert muss man sein?
Ich verstehe es auch nicht ganz.
Und zwei junge Menschen sind angeblich, also der 15-Jährige jetzt gerade erst neulich, eine 17-Jährige schon im Juli. Und das Ganze gibt es auch als Chili-Challenge. Es gibt die Carolina Reaper Peppers.
Ja.
Die haben 1,5 Millionen Scoville-Punkte oder was auch immer. Scoville ist die Schärfeeinheit.
Mhm.
Und das bedeutet 300 Mal mehr Schärfe als Jalapenos, die ich schon als recht sportlich empfinde.
Ja.
So, und was passiert? Atemstillstand, Herz fängt an zu rasen.
Hyperventilation.
Und buff.
Mhm.
Warum machen junge Menschen das?
Ich weiß es nicht, aber diese Spice-Challenges sind auf jeden Fall schon eine ganze Zeit lang bei verschiedenen Content-Creatern angesagt. Und es gibt dann auch natürlich direkt eine Company, die jetzt so einzelne Chips herstellt. Also dann hast du da so einen Tortilla-Chip, der dir halt dann zugesendet wird und der ist dann halt mit, weiß ich nicht, hier
Scoville.
Carolina Reaper irgendwie Pulver eingestreut.
Und Kostenvermögen.
Ja, pro Chip ein stolzer Preis. Die Reaktionen der Menschen sind dementsprechend, also auf die 1,5 Millionen Scoville. Ich kann persönlich nur sagen, auf Arbeit hat einer meiner Kollegen eine selbstgezüchtete Habanero irgendwann mal getrocknet und dann klein gemacht und in so einen, naja, Gewürzstreuer umgefüllt.
Ja.
Und das ist, wenn man es wirklich, also fein, einmal so mit dem kleinen Finger in einem 15-Grad-Winkel so ganz vorsichtig von hinten anschubst. So
drei Krümel.
Genau, dann ist das perfekt. Dann macht das sehr viel Spaß im Essen und sorgt für ordentlich Musik. Alles drüber wird dann schon echt unangenehm.
Olaf Scholz und die Augenklappe.
Ja.
Also ich glaube, der ist absichtlich gefallen. Vielleicht ist er auch gar nicht gefallen. Aber auf einmal hat der Mensch irgendwie sowas wie eine Aura.
Ja.
Der war beim G20-Gipfel und war der Superstar, der Korsarenkanzler.
Ja.
Und irre, immer um Lavrov so rumgeschlichen. Ne? Die sollten sich auf gar keinen Fall begegnen. Ich stelle mir das mal vor, bei so einem Gipfel haben die dann so Speer, müssen dann zwei so Sicherheitsleute immer so um jede Ecke. Hey, da kommt Lavrov! Ja. Biegt andersrum.
So, zack, in die Zange genommen und dann wird erstmal umgedreht.
Würde man so von der Drohne gerne mal die Laufwege sehen. So
sehr spannend.
Ein bizarres Ballett. Ja, und ich soll dich von Hubertus Heil grüßen, unserem gemeinsamen Arbeitsminister.
Habe ich total Bock drauf.
Ja, ich erzähle kurz die Geschichte. Der gute Jörg Quos, der bei uns ja fast jede Woche den Blick auf die kommende Woche liefert, was politisch so los ist in Berlin, hatte eingeladen für die Funke Mediengruppe das sogenannte Medien-Coup, weil die im Quartier 205 oder 06 da an der Friedrichstraße wohnen. Und es kam der Kanzler, schon mal nicht schlecht. Es kam der Finanzminister Christian Lindner, was ich sehr bemerkenswert fand, Marco Buschmann, der ja in unserer Meine erste Reise-Serie dabei war, und die SPD-Vorsitzende Saskia Esken, die nun nicht unbedingt als geschmeidig oder besonders konservativ gilt und übrigens auch in unserer Serie war. Die beiden standen so einträchtig nebeneinander und plauderten, da dachte ich mir, Mann, vielleicht hat diese Ampel doch Klebekräfte, die man so von außen gar nicht sieht. So, und ich traf Hubertus Heil und er erzählte mir ganz begeistert von so einem Lab, wie das neudeutsch heißt, einem Labor im Bundesarbeitsministerium, wo es so um die Jobs der Zukunft ging. Weil ich sagte, sagen Sie mal, Herr Heil, wie ist denn das mit mir und meiner Rente, wenn Sie sagen, in 10, 12 Jahren ist jeder Job, den wir machen, irgendwie KI beeinflusst. Dann sagt er, ja, das hätten seine Jungs, die hätten so ein Prognose-Tool und all sowas. Habe ich gesagt, wissen Sie was, würde ich gerne mal zu podcasten. Mein Sohn interessiert das auch. Tja, herzlich willkommen, lassen Sie uns einen Termin machen.
Großartig.
So, und du und Hubertus, ihr seid jetzt so richtig dicke.
Total geil, vor allem, weil ich erst gestern, glaube ich, in die Landsendung zusammen mit Sascha Lobo und Hubertus Heil geguckt habe und es da genau um dieses Lab auch ging.
Ach, guck.
In anderen Labs werden Farbzusammenstellungen irgendwie erforscht. Es wird geguckt, mit welchen Farben man besonders welche Zielgruppe ansprechen kann. Und woher diese Farbbezeichnungen eigentlich kommen, das wird sich oft gar nicht so sehr gefragt. Woher glaubst du
stammt den Namen der Farbe?
Genau, woher meinst du stammt der Name für die Farbe Pink?
Also der Ursprung dieses Wortes, P-I-N-K.
Genau.
Boah, ich weiß es, Pinkerton?
Ja, fast.
Pink Stinks?
Nee. Also irgendwie denkt man direkt ins Englische. Das merke ich jetzt auch gerade an deinen Ausführungen. Es soll tatsächlich vom deutschen Wort pinkeln kommen.
Ach, Quatsch.
Und deshalb, weil
Pink... Wenn dein Urin rosa ist, geht zum Urologen.
Pass auf, das Spannende ist, Pink hat früher nicht rosa beschrieben,
sondern
Pink hat früher einen Gelbton beschrieben. Das Ganze soll ein ehemaliges Farbpigment, welches aus Wegedorn gewonnen wurde, beschrieben haben. Und dort war es so, dass die älteren Beeren so ein sehr saftiges Gelb hatten, die etwas jüngeren Beeren eher so ein bräunliches, grünliches. Und man kam auf so einen, naja, so einen etwas gelberen Holzton quasi von der Färbung her.
Ja.
So, das andere Spannende ist, dass to decorate oder to pink a fabric im Englischen, also im Deutschen ein Kleidungsstück dekorieren, hieß die Ränder fransig gestalten.
Ja.
Wir reden übrigens gerade hier von 15. bis 17. Jahrhundert ungefähr.
Ja.
Also to pink a fabric hieß, den Rand von einem Stück Kleidung fransig zu gestalten. Nun gehen wir wieder zurück in die Natur und gucken uns an, wie Nelken aussehen. Gesägte, zum Teil zerklüftete Blattränder und diese Blumen haben vormalig die Farbe Pink und werden im Englischen auch wiederum Pink genannt. Das heißt, Linguisten gehen jetzt davon aus, dass über diesen Gelbton hinweg von der Natur hin zum Menschen, wieder zurück zur Natur, die Farbe Pink ihren eigentlichen, naja, ihre eigentliche Bedeutung erst dadurch erlangt hat, dass damit dann letzten Endes diese Blume beschrieben wurde.
finde ich super spannend. Und auch dafür liebt uns Isabel Begger. Die sagt nämlich, liebe Suse, lieber Hajo, lieber Paul, so schön, dass ihr wieder auf Sendung seid. Auch wenn meine erste Reise, die Shortcasts, sehr unterhaltsam waren. Ja, liebe Isabel, Menschen wie du machen uns jeden Tag wieder
ein kleines bisschen glücklicher.
So ist es. Sag mal, Katapult.
Ja.
Kennst du das Magazin?
Ah nee, ich, ja.
Kommt, glaube ich, aus Greifswald. Also so ein richtig so ein Ostküstenprojekt. Und die haben immer so ganz tolle Grafiken gemacht. Zum Teil auch so bizarre Zusammenstellungen und so, waren echt Legende, Preise gewonnen und sowas. Und der Gründer hat, ich musste an Finn Kliman denken, auch so, boah, jetzt rollen wir den Journalismus auf. Mhm. Und haben so eine, ja, so eine Akademie gegründet, wo du quasi als junger Mensch hingehen kannst, auch noch Geld dafür bezahlen musst und halt zu einem kritischeren Journalisten ausgebildet wird. So, mhm. Diese Ausbildung, manche haben sich da offenbar schon angemeldet und ihr ganzes Leben auf diese vielen Monate hin, gibt es nicht. Katapult, das Magazin, ist pleite. Jetzt gibt es irgendwelche Rettungsaktionen und eine Riesendebatte. Ihr seid ja sowieso so woke, linke Idioten, euch wollen wir nicht. Und Titanic, die ja auch nicht gerade auf dem rechten Spektrum des medialen Horizonts sind, haben auch jetzt eine Spendenaktion, weil sie auch pleite sind.
Mhm.
Das ist doch komisch, oder? Rechts boomen die Medien und hier noch Fernsehsender und da noch ein YouTube und da noch ein Reichelt. Und man hat das Gefühl so, wenn es um Kohle geht, wenn es um Soli geht, so jetzt tut mal alle 10 Euro in den Pott, da ist die Linke, also wenn ich jetzt mal so stereotypisch sein darf, irgendwie komisch, anstatt dass die so ihre Medien pflegen und feiern und auch bezahlen.
Ja, ich weiß auch nicht so ganz, woran das liegt. Ich habe das Gefühl, dass es doch eine generelle Ablehnung gegenüber Social Media gibt, die meiner Meinung nach eher aus dem linken Spektrum kommt, weil das Ganze immer mit großunternehmerischen Ambitionen irgendwie zusammenhängt. Und ich habe ja letztens in die Familien-Podcast-WhatsApp-Gruppe dieses Video geschickt von demjenigen, der quasi erklärt, dass das Internet sich gerade so ein bisschen verändert, dahingehend, dass es nicht mehr darum geht, einzelnen Content-Creatern zu folgen, sondern dass der Algorithmus dir einen möglichst individualisierten Feed ausspuckt, damit du halt viel Watchtime in dieser App verbringst. Das heißt, es geht nicht mehr darum, dass dir unbedingt von jetzt dem und dem und dem, den du abonniert hast, alles Neue angezeigt wird, sondern gleichzeitig kriegst du halt nochmal genauso viele Videos angezeigt, von denen der Algorithmus denkt, die könnten dir ganz gut gefallen.
Da kann man jetzt kulturkritisch drauf gucken und sagen, boah, der Algorithmus ersetzt jetzt auch noch das Denken oder Aussuchen oder Auswählen. Auf der anderen Seite erinnert mich das an Zeitungsmachen. Hm. Weil wenn wir früher, als es noch dieses Internet nicht gab, als wir Zeitung gemacht haben, wussten wir ja nicht, was Leserinnen und Leser wollen. Klar wollen die am Montag Sportberichte und das Fernsehprogramm und sowas. Aber ansonsten war es ein Bauchgefühl. Ne? Mit welcher Geschichte machst du auf? Was stellst du auf die drei? Was machst du klein? Und da waren wir der Algorithmus als Redaktion und haben die Kundschaft auch so ein bisschen nach Zufall beliefert. Und jetzt macht's halt der Algorithmus. Also ich versuche es jetzt nicht super systemkritisch zu sehen. Traust du dem Algorithmus?
Ich glaube, dass der Algorithmus per se erstmal neutral ist.
Naja, aber
ich denke, dass die Interessen derjenigen, die ihn benutzen, schon sind, ein Erwerbsmodell zu generieren.
Klar, das heißt, dich länger dran halten.
Genau, am Ende muss Kohle dabei runterfallen und das wird dann in vielen Fällen über Werbung gelöst.
Ja.
Und das heißt halt, ne, je länger ich dich auf der App habe, desto mehr Werbung kann ich dir zeigen.
Aber je länger jemand meine Zeitung liest, desto häufiger oder desto mehr Werbekontakte hat er auch. Also das Interesse ist nicht so neu. Ich finde den Spotify-Algorithmus total faszinierend, weil da kriege ich manchmal Sachen zugespielt von irgendwoher, aus Nigeria oder so, wo ich mir denke, wow, woher wusste der, dass ich das mit hoher Wahrscheinlichkeit ziemlich gut finde?
Das finde ich auch total interessant. Da habe ich nämlich auch das Gefühl, dass sich da im letzten Monat irgendwas verändert
Beim Spotify-Algorithmus?
Ja, vielleicht
haben die jetzt wieder auf Menschenbetrieb umgestellt. Da sind jetzt ganz viele nordkoreanische
kuratierte Playlists.
Ja, genau. Ja. Die müssen immer individuelle Playlists
direkt aus Pyongyang. Ich habe das Gefühl, dass ja, die Assoziationsfähigkeit dieses Algorithmus wesentlich besser geworden ist. Also aber auch so auf einen Schlag.
Aha.
Weil wenn ich jetzt so durch meine, ich würde mal sagen, 1200 gespeicherten Lieblingssongs höre, habe ich das Gefühl, dass ich auf einmal ganz viel Genre-Konformes bekomme. Sprich, steigst du mit einem Rocksong ein, gibt's dann erstmal eine Zeit lang Rock und dann gibt's immer so eine ganz sanfte Transition, also Überleitung mit einem Gemischt-Genre-Verhältnis.
So, wir gucken mal.
Genau, wo könnte es jetzt hingehen? So.
Und wenn du dann überspringst.
Genau, dann weiß er so, okay, alles klar, die Verbindung zwischen Rock und Hip-Hop kann ich nicht machen.
Wie findest du Lana Del Rey, Summertime Sadness?
Kommt ja momentan wieder total zurück. Ja. Da habe ich auch, Entschuldigung. Da hätte ich mir echt aufschreiben müssen. Da gab es eine junge georgische Künstlerin, die so wirklich, ich weiß nicht, so Britney Spears, Vanessa Paradis und Lana Del Rey so in einem vereint hat. Die, oh Mann, da hätte ich mir echt einen Namen mitnehmen müssen.
Weil Summertime Sadness ist für mich einfach ein ganz, ganz großes Stück Musik. Ich weiß nicht warum, ich weiß nicht, ob du das teilst jetzt so als Fachmann, aber es gibt sowas wie den Spätsommerblues. Und gerade diese späten Sommertage und du merkst, wie jeder Tag so ein ganz klein bisschen an, also wo die Sonne an Kraft verliert. Ne? Du merkst, boah, jetzt geht's hier aber so langsam dem Ende zu. Ja, und dann gibt's so Erntedank und alles. Ja, es riecht auch, also es ist auch so eine ganz spezielle, fette Luft, finde ich irgendwie. Und ich merke so eine Traurigkeit, so, oh scheiße, jetzt ist der Sommer schon wieder vorbei.
So eine Schwere, die einsetzt.
Ja, ne? Ich will das gar nicht, weil eigentlich ist da draußen ja alles dufte, aber oh nee. Aber es ist, da würde deine Mutter wieder sagen, ja, du mit deinen Erwartungen, bleib doch mal im Hier und Jetzt, ist doch schön. Muss doch nicht an Oktober denken, wenn es regnet. Sag mal, du hast deinen kleinen Bruder zu einer Tätowierung verführt.
Ja.
Du hast das mit deinen Eltern vorher nicht besprochen.
Nee.
Ihr seid beide volljährig.
Genau.
Das heißt noch lange nicht, dass ihr alles alleine entscheidet.
Damit hast du deine eigene Frage ja schon beantwortet.
Ja, er hat es heute Morgen schon ganz stolz gezeigt.
Ja, Fritz und ich hatten schon länger die Idee tatsächlich, uns tätowieren zu lassen und das Ganze...
So ein Bruderding.
Nee, eigentlich ja auch so ein Familiending.
Ja, ja, Mama hat sich jetzt auch bekannt. Also sie...
Echt?
Ja, ja, sie geht. Sie macht mit.
Nee.
Ja.
Wow.
Man muss dazu sagen, man sieht's nicht.
Genau, also wenn man das T-Shirt anhat, dann sieht man es nicht und ansonsten ist es auch eigentlich in einer Größe und
auf
an einer Position.
Auf dem linken Schulterblatt.
Genau.
Eine, ich würde mal sagen, eine große europäische Spinne.
Ja,
und ein Stern.
Eigentlich ein Muttermal aus einer bekannten...
Ich lasse mir ein Muttermal tätowieren?
Genau.
Wie bescheuert ist das denn?
Nee, ist cool.
Okay.
Ja.
Gut, nee, finde ich jetzt auch
cool. Finde ich auch super mutmachend, dass wir das zusammen machen.
Ja.
Kanye West in Venedig. Die Blätter sind nicht so heiß gelaufen, wie er sich das, glaube ich, erhofft hätte. Also so der übliche Klatsch und Tratsch ist tatsächlich größtenteils ausgeblieben. Kanye West hat auch für dieses Jahr im Oktober ein neues Album angekündigt. Viele sagen, das wird das karrieredefinierende Album schlechthin.
Darf ich für die älteren Zuhörenden, lieber Paul, einmal ganz kurz den Kanye West Wikipedia-Blog einspielen?
Ja.
Kanye West, bekannter Rapper, mit seinen Aussagen nicht immer so im Bereich des guten Geschmacks, war ein unglaublicher Treiber für Adidas durch seine Schuhreihe Yeezys, die hat er selber gestaltet und für ein Schweinegeld weggegangen. Adidas hat gekündigt. Angeblich Verlust, Börsenwert in die Milliarden.
Musste auch zum Teil wieder zurückrudern.
Ja, weil er es ein bisschen übertrieben hatte mit irgendeinem Zitat. Ich glaube, es war auch wieder irgendwas Antisemitisches.
Es war irgendwas Ekliges auf jeden Fall.
So, und jetzt kommt dieser Superstar. Also ist der in deiner Wahrnehmung jetzt Antisemitismus hin oder her? Ich weiß, es klingt ein bisschen bescheuert, so wie bei Xavier Naidoo oder so. Aber kann man da Mensch und Werk trennen? Sagst du, der ist bescheuert, aber trotzdem Gigant?
Also es gibt viele Musikkritiker, die sagen, der Hip-Hop heutzutage wäre nicht der Hip-Hop heutzutage, wenn es Kanye West nicht gegeben hätte. Er hat definitiv mit einigen Welthits, würde ich mal sagen, die popkulturelle Musik mitgeprägt. Was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass er auch mal die Präsidentschaft der Vereinigten Staaten von Amerika angestrebt hat.
Ja, Kollege Claudius Seidel von der FAZ wollte auch mal Bundespräsident werden, okay.
Ja, aber der hat sich halt eine ganz ganze Menge an Sachen geleistet und dann so eine Spirale des Bösen irgendwie hinunter in die Unterwelt genommen, dass ich das Gefühl habe, dass viele der Sachen, die dann danach kamen, so ein bisschen aus Verzweiflung herausgeboren wurden. Und so klingt auch diese letzte Story hier. Venedig, mit seiner neuen Frau, in den Medien wird sie immer in Anführungszeichen gesetzt, Bianca Censori, sollen die beiden auf einer Gondelfahrt in den Kanälen von Venedig, naja, sagen wir mal, auf eine eher sehr private Art und Weise dabei beobachtet worden sein, wie sie
sich näher gekommen sein,
wie sie sich ihre Liebe
in der Gondel
gezeigt haben. Genau, und es gibt halt so ein paar sehr...
Vollständig bekleidet?
Ja, schon, okay. Aber es gibt halt auf jeden Fall so ein paar Aufnahmen von Kanyes doch blankem Hintern, der so
das
über die Bordwand...
Das ist nicht vollständig bekleidet.
Naja, also, aber okay. So Hose halt auf 7:30 und dann die Dame in der unteren Körperhälfte am
Aber jetzt
Werkeln.
Mal ohne Scheiß, wenn ich das in der Gondel von Venedig vor potenziell mehreren Millionen Touristen aus aller Welt mache,
ja,
dann mache ich das doch nicht, weil mich jetzt gerade die Liebesgefühle so über Mannen oder Frauen.
Und genau das denke ich mir halt auch. Und deshalb
Paparazzi-Futter.
Genau, denke ich mir halt so, okay, da versucht jemand nochmal wieder vor seinem jetzt anstehenden Release diesen Hype um die Person und um sich selbst wieder anzukurbeln. Und da bin ich wieder bei dieser Spirale des Bösen. Das fühlt sich dann einfach echt nur ein bisschen
peinlich.
Ja.
Bevor wir nochmal kurz einen Blick in die Kabine werfen, weil ich möchte von dir wissen, wie damals Bob Hanning euch aufgemuntert hat. Ich muss dazu sagen, ich habe diese DFB-Doku von Amazon Prime durchgeguckt. Mhm. Wenn du möglichst schnell in eine möglichst tiefe depressive Stimmung verfallen willst, dann guck dir die 4 Staffeln nacheinander an. Das ist so deprimierend, aber dazu gleich. Und auch noch, ich habe Harald Welzer mit Matze Hilscher, haben wir Mama und ich gestern im Podcast, 2 Stunden haben wir den Podcast gehört.
Wow.
Und haben gedacht, nicht schlecht. Und da war ein bisschen was drin, aber jetzt erstmal zu Jörg Quos. Ich muss sagen, ein Held. Wir sind nach diesem Medien-Coup, wo sie alle waren, Friedrich Merz übrigens auch, ähnlich wie Lavrov, etwas isoliert. Der hat keine guten Umfragezahlen. Du merkst das, wie diese Macht magnetisch oder antimagnetisch ist. Mhm. Und wenn jemand so nach Machtverlust riecht, schönen Gruß an Frau Faeser, dann merkst du, wie alle so Abstand nehmen.
Mhm.
Es ist so brutal. Mhm. Du bist alleine. Selbst deine eigenen Parteifreunde wollen nicht mit dir aufs Foto, weil das kostet 2%.
Mhm.
Alle wollen neben die Augenklappe. Das bringt 2%. Jörg Quos, heldenhaft. Wir sind da um 2:30 morgens rausgestolpert. Die einen noch in eine Kneipe, ich nicht. Die anderen nach Hause, ja ich. Und Jörg Quos ins Büro.
Wow.
Ich musste noch das Schäuble-Interview redigieren, hat er gesagt, bis morgens 4:00.
Alter Vater.
Fand ich auch. Respekt, lieber Jörg, du bist also hoffentlich jetzt wieder fit, hast das Wochenende genossen. Was ist denn los die kommende Woche? Überlebt Frau Faeser?
Hallo Paul, hallo Hajo. Was wird in der nächsten Woche in der Politik besonders wichtig? Jetzt kommt mein klassischer Ausblick. Für mich sind 2 Sachen besonders wichtig. Am Montag wird die EU-Kommission die sogenannte Sommerprognose zu Inflation und Wirtschaftswachstum im EU-Raum verkünden. Und in Berlin, in der Bundesregierung, haben einige da schon ziemlich Fracksausen. Denn es wird ein schlechtes Abschneiden für die Deutschen bei dieser Sommerprognose erwartet. Die ganzen Indizes und Prognosen, die wir die letzten Wochen und Monate gehört haben, waren ja schon alles andere als rosig. Deutschland ist auf der Verliererstraße verglichen mit den anderen EU-Nationen beim Wirtschaftswachstum. Das wissen wir alle und da kann jetzt der nächste Nackenschlag drohen. Das ist äußerst ungemütlich für die Ampel, weil die Wirtschaftskompetenz ist natürlich für einen Olaf Scholz und Christian Lindner Grundlage des Regierungshandelns und das mangelhafte Zutrauen der Bevölkerung, dass die Ampel hier Punkte macht und das mangelhafte Zutrauen insgesamt, nur noch 18% finden die Politik der Ampel richtig, das ist wirklich ein Problem und wird unsere Koalitionäre die nächste Woche beschäftigen. Und der weitere Punkt, den ich interessant finde, ist nächste Woche der Freitag. An diesem Freitag gibt es wieder einen weltweiten Klimaschutztag. Auch in Deutschland wird Fridays for Future viel machen am Brandenburger Tor mit Luisa Neubauer, in München am Siegestor. Der Jungfernstieg wird von den Umweltrettern gekapert am Stuttgarter Schlossplatz, in Essen am Kennedyplatz, in Frankfurt an der Alten Oper, überall am Dom in Köln wird es Aktionen geben und das wird natürlich auch einen Rückschlag in die Politik haben. Und das wird Anlass sein, zu überprüfen, auch in der Politik, wie weit ist man denn eigentlich mit dem versprochenen Klimaschutz und Kampf gegen den Klimawandel gekommen. Wir haben ein Heizungsgesetz jetzt im Bundestag gesehen, das ja nur noch ein Rudiment des alten Gesetzes war. Etliche Prognosen sind zurückgenommen worden, was die Erreichung von Zielen angeht. Also das ist der zweite für mich wichtige Termin. Und ich bin schon sehr gespannt auch, wie überzeugend die Klimaschutzbewegung insgesamt auftreten wird. Die Klimakleber sind ja ziemlich unbeliebt und haben eher dafür gesorgt, dass die Deutschen genervt sind von Klimaschutz. Und deswegen bin ich gespannt, wie Fridays for Future diesen Aktionstag nutzen wird.
Ja, Jörg, und ich sagte ja schon, Romanze zwischen Marco Buschmann und Saskia Esken, ruckelt sich die Ampel jetzt auch so mit Korsarenkanzler oder so, so teammäßig zurecht oder ist das auch so eine Flicktrümmertruppe?
Ja, Olaf Scholz hat die vergangene Woche sicher ganz besonders genossen. Der Bundeskanzler stand im Mittelpunkt nicht eines Shitstorms, sondern eines Lovestorms, weil er entschieden hatte, seine schwere Joggingverletzung, die er beim Sturz erlitten hatte, mit einer Augenklappe wie ein Pirat abzudecken. Und da sind ihm so die Herzen zugeflogen. Es gab so viele positive Kommentare. Überall, wo der Kanzler auftrat, gab es freundlichen Smalltalk zu seiner Person. Das war er nicht gewohnt. Das hat ihm Kraft gegeben. Das hat ihm gefallen. Ich habe ihn selbst getroffen. Er hat uns besucht beim Empfang der Funke Mediengruppe. Und auch da wirkte er aufgeräumt und heiter. Und man merkt ihm an, dass er ein bisschen stolz war über diesen Coup in eigener Sache, der ihn in der Beliebtheit etwas nach oben gehoben hat. Wie lange das jetzt anhält, werden wir sehen. Die nächste Woche wird wieder ungemütlich. Ich habe es im Ausblick zu dem Termin gerade gesagt. Deutschland läuft Gefahr, schriftlich zu bekommen, dass das Wirtschaftswachstum für Europas größte Industrienation ein riesiges Problem ist und die Klimabewegung wird der Regierung ordentlich Dampf machen und darauf hinweisen, dass vieles, was versprochen wurde, noch nicht geliefert ist. Und wir haben immer noch keine Einigung bei einem super wichtigen Thema, viel wichtiger als Cannabisfreigabe oder anderes, nämlich die Frage, welchen Preis zahlt unsere Industrie, unsere Wirtschaft für den Strom. Strom ist die absolute Lebensgrundlage unserer Wirtschaft und der Strompreis ist um ein Vielfaches höher als in den vergangenen Jahren und ein echter Konkurrenznachteil. Und die Ampel ist sich überhaupt nicht einig, wie dieser Industriestrompreis demnächst gestaltet werden soll. Es gibt die Idee von den Grünen, den Strompreis umzulegen. Da ist Christian Lindner strikt dagegen. Er sagt, wir brauchen dauerhaft einen günstigen Strompreis und der Steuerzahler kann man am Ende dafür nicht verhaftet werden. Also die Frage, wie mit diesem Thema umgegangen wird, ist super spannend und wird auch in jedem Fall von Tag zu Tag jetzt die Koalition stärker belasten, wenn sie nicht schnell eine Kompromisslinie findet. Es klingt im Augenblick alles schon ein bisschen freundlicher als noch letzte Woche, aber am Ende steckt ja der Teufel im Detail und ich bin mir nicht sicher, ob dieses schwierige Thema schon in der nächsten Woche gelöst werden kann.
Ja, vielen Dank, lieber Jörg. Wir sehen uns nächste Woche. Ich freue mich. So, Paul, du warst ja auch mal in einer Erfolgsmannschaft. Mhm. Die ist in der B-Jugend, ne? Seid ihr deutscher Meister geworden und euer Trainer ist der Manager, so quasi der Chef und Kopf der Reinickendorfer Füchse, Bob Hanning, der sich ja die Mühe gemacht hat, eine Jugendmannschaft zu trainieren.
Auf jeden Fall.
Hätte er nicht gemusst, das fand ich ziemlich gut. Mhm. Das wäre so wie wenn Aki Watzke jetzt die F-Jugend ohne Tore trainiert, aber das ist ein Insider. Wie hat der euch heiß gemacht? Wenn ihr so ein bisschen so Selbstzweifel oder Schiss oder so, wie geht das? In der Kabine?
Also ich glaube, dass ganz viel der Sicherheit über die Vorbereitung kam tatsächlich. Wir wurden intensiv auf die verschiedenen Gegner innerhalb dieser deutschen Meisterschaft vorbereitet. Wir haben viel Video geguckt, wir haben Spielzüge analysiert. Wir hatten immer das Gefühl, denke ich, dass wir es mit einem schlagbaren Gegner zu tun haben.
Weil ihr die Schwächen kanntet.
Genau, weil wir uns vorher hingesetzt hatten und diese angeguckt hatten. Das waren, sagen wir mal, damals schon Praktiken, die jetzt noch in der Jugendbundesliga, in welcher wir da gespielt haben, nicht überall verbreitet waren.
Bei manchen hattet ihr auch so einen Analysten, der dann genau wusste, so was weiß ich, der Halblinke macht immer die Körpertäuschung?
Tatsächlich ja, wir hatten, ich weiß nicht mehr über welche Ecken er da war, aber er hieß Sebastian und er war ein unglaublich netter junger Mann und er kam vom ersten FC Barcelona, von der Handballabteilung.
Die sehr stark ist.
Ja, auf jeden Fall und lernte bei uns wahrscheinlich so ein bisschen, naja, den Gang im deutschen Sport kennen.
Nicht schlecht.
Und ich denke, hartes Training, dann auch immer wieder natürlich die Belohnung, also es war mit Bob war die Zeit echt toll, weil sie von Disziplin geprägt war, aber gleichzeitig auch von einer Art des Handreichens im Sinne von, hey, wir gehen heute Abend mal zum Italiener, hey, wir gehen zu meinem Lieblingschinesen, hey, wir gehen dahin, ich zahle für euch, ihr dürft euch bestellen, was ihr wollt. Das war eine Art der Anerkennung, die einem gut getan hat.
Ja.
Vor allem, wenn man sich irgendwie immer vor Augen halten musste, dass zum Beispiel die Hertha-Jugend in dieser Altersgruppe bereits 500 Euro, zumindest war das damals so die Legende,
Kohle.
Pro Auswärtsspiel bekam, während wir noch, obwohl wir bei den Füchsen, also der Bundesligamannschaft in Berlin spielten, draufzahlen mussten. Obwohl das nicht viel war,
aber
das war mehr so ein Obolus,
klar.
Aber das ja zeigt vielleicht einfach nochmal auch diese Diskrepanz.
Ja, weil ich habe ja diese DFB-Doku geguckt und es hängt so eine dunkle Wolke über der ganzen Zeit. Es geht ja um die WM in Katar und diese One-Love-Binde und. Und was mir so aufgefallen ist, alles, was man, also die durften in der Kabine auch manchmal mitdrehen, alles, was da so an Kommunikation war, war so negativ. Wir müssen, wir haben nicht gut, wir können nicht. Also immer so Verneinungsgeschichten, das fand ich total spooky. Und bei einem Auftritt hat Flick, der mich leider an Berti Vogts erinnert, einfach als glückloser Mensch, als Donald Duck, weißt du, so 17 Spiele, 4 gewonnen, das reicht halt leider nicht in Deutschland. Und dann sagt er so, wir haben die stark gemacht, ihr habt, das war auch gegen Japan das Spiel, ihr habt die stark gemacht. Und ich denke mir, was eine blöde psychologische Botschaft. Ich rede erstens den anderen stark und sage meinen eigenen Jungs,
dass sie
eigentlich seid ihr schwächt.
Ja.
So. Ja, anstatt zu sagen, die können nichts, ihr seid besser. Weißt du, so eine positive Affirmation. Und die zweite Geschichte fand ich auch, also der Sportpsychologe, der da ist, der Hans-Dieter Herrmann, total netter Kerl, der hat denen einen Graugänsefilm gezeigt. Und zwar so mit so elegischer Musik und dann Graugänse so im Flug und och und toll. Und die Botschaft war, Graugänse, wenn die nach Süden fliegen, dann haben die so eine bestimmte Formation, ne? diese V-Formation. Das ist letztendlich Windschatten. Also die funktionieren als Team so, dass sie ganz diszipliniert dann immer in der Reihe bleiben müssen, weißt du, wie so Radsportler bei Mannschaftszeitfahren. Und das spart 70% Energie. Das heißt, du hast 70% mehr, kannst länger laufen und so weiter. Und diese Botschaft, seid wie die Graugänse, du sahst dann so Serge Gnabry und hier Müller und Neuer und die guckten alle so und sagten, Graugänse. Und auch da denke ich mir, du kannst Fußballer nicht mit so Vögeln vergleichen. Die fliegen, das ist alles so zu süßlich. Und ich denke mir, manchmal brauchst du da wirklich so einen Kerl, deswegen denke ich auch so an Boris Pistorius, der sagt, so Männer, jetzt kneifen, also vielleicht sollte Aiwanger Bundestrainer werden.
Oh Gott.
Nein, aber einfach so, jetzt kneif mal den Arsch zusammen und jetzt so. Bei Hansi Flick klang das immer so verzweifelt. Und man sah in den Gesichtern der Spieler,
dass sie damit nicht umgehen
was
konnten.
Was will uns dieser...
Ja, was will der Piefnickel uns eigentlich sagen?
Mit dem roten Kopf.
Ja, ja.
So, ja.
Das, und ich habe unabhängig von dieser Folge Podcast letztens erst wieder über die Beziehung auch, die Bob bei uns da gespielt hat, zu uns als Spielern nachgedacht. Und das Spannende ist, dass es tatsächlich so eine Art Wandel gab. Also während es anfänglich noch so war, und das hat er auch tatsächlich in einem Mannschaftsgespräch mit uns ganz klar gemacht, als es irgendwie die Trainingsleistung gerade nicht so wirklich da war, wo er hin wollte, hat er sich mit uns hingesetzt und hat gesagt, passt auf, ich lasse euch hier so lange laufen, bis ihr alle einmal auf Klo wart und gekotzt habt, so, weil ich mich momentan als der Generator für eure Kraft sehe. So, ich bin momentan der Arsch, damit ihr als Einheit gegen mich da quasi Energie draus ziehen.
Das hat er so offen angesprochen. Also sein Psychotrick, der relativ billig ist,
total einfach offengelegt und damit aber den Mannschaftszusammenhalt auf eine Art und Weise gefördert, der es, glaube ich, erlaubt hat, den einzelnen Spieler so sehr in die eigene Reflexion zu gehen, dass dann die Überführung in ein, hey, ich betrachte euch jetzt als Erwachsene auf Augenhöhe, ihr seid jetzt keine Jugendspieler mehr, dann im ersten beziehungsweise zweiten Jahr der A-Jugend das viel, viel einfacher gemacht hat und man da viel, viel cooler miteinander umgehen konnte. Also und, so von Jungen zu Männern hin.
Was mich fasziniert hat, ist, ihr habt ihn zwar alle geduzt, ne? Da gibt es ja auch so Trainer der alten Schule, die dann auf einem Sie bestehen oder sowas, aber ich hatte das Gefühl, ihr hattet einen Heidenrespekt vor Bob.
Auf jeden Fall.
Also der war wirklich, und ihr wärt alle für den durchs Feuer gegangen.
Ja.
Wenn der gesagt hatte, fahrt mit einem blanken Arsch in der Gondel durch Venedig, ihr hättet es gemacht. Sogar auf dem Rücken.
Ja.
Ja? Und das, genau dieses Gefühl so, der Trainer, wir vertrauen dem, weil der hat's drauf und wir machen alles für den. Genau von diesem Gefühl hast du nicht ein Müh in vier Folgen dieser Staffel gesehen. Und jeder, der mal in so einer Kabine war, egal ob in Kreisliga oder so, der konnte das riechen. Na gut, auf der anderen Seite, unsere Basketballer, sensationeller Halbfinalsieg gegen die USA und jetzt im Finale der Weltmeisterschaft, das zeigt, die Nationalmannschaft ist nicht Deutschland. Es gibt auch sehr, sehr erfolgreiche Mannschaften. Okay, die spielen jetzt viel in der NBA. Ganz kurzer Shoutout noch, Jan Frodeno hat heute am Sonntag sein letztes Rennen in Nizza mit 42. Einer der ganz, ganz großen Sportler in Deutschland. Gold im kurzen Triathlon, dreimal Hawaii gewonnen. Über 20 Jahre im Geschäft, hat alles weggesteckt, Unfälle, Verletzungen, depressive Phasen, alles. Ich ziehe den Hut.
Ich ziehe gleich den Stecker, vor allem nachdem ich hier jetzt versuchen werde, mein Französisch zum Besten zu geben. Okay. Ich hatte eingangs angekündigt, ChatGPT auf Französisch klingt frivol. Und zwar spricht man das Ganze jetzt ChatGPT aus, heißt das so viel wie die Katze, die gefurzt hat. Das Problem ist, oder beziehungsweise, das wäre der, also männliche, das wäre der Kater, das Ganze mit einem T am Ende ist die Weib. Weibliche Katze und das tatsächlich auch ein Ausdruck für das, sagen wir mal, biologisch weibliche primäre Geschlechtsorgan.
Ach Quatsch, genau. Das heißt so viel wie Katzenvulva?
Nee, einfach nur Vulva, aber das Ganze flimmert momentan halt viel durch die französischen Medien, weil ChatGPT halt überall ist. So, das heißt, es wird da sehr unfreiwillig immer ein bisschen schmutzig. Wo es auch schmutzig wird, Erdöl in Hessen. Unser Bundesland Hessen, was jetzt auch liebevoll Hexes genannt wird, wo tatsächlich seit den 1950er Jahren schon im Kreis, jetzt bin ich gerade Rienstadt, oder so wird da schon Erdöl gefördert mit zwei großen Pferdekopfpumpen, so heißen die.
Das sind die immer so,
genau, diese im hoch
Sonnenuntergang,
und runter. Und jetzt ist man in einen Landkreis weitergegangen und hat da auch noch mal so ein bisschen geguckt und hallo, aber wir haben richtig viel Erdöl gefunden in bester Qualität im Kreis Groß. Boah, ich habe mein Handy leider mit meinen Aufzeichnungen vergessen.
Wahrscheinlich wurden auch noch so kleine so Gold-Nuggets.
Genau, da direkt daneben auch.
Neben
der Diamantenmine.
Mann, ey, das wird Texas und Kalifornien in eins.
Ja, währenddessen graben wir hier in der Lausitz immer noch gigantische Mengen Braunkohle jeden Tag aus dem Stein und reden tatsächlich in Berlin jetzt so langsam aber sicher darüber, dass wir in den nächsten Jahren ein wirkliches Wasserproblem kriegen werden, weil bis, also zum heutigen Tag schon 75% der Spree durch Zuleitung oberhalb des Spreewaldes entstehen, durch Grundwasserzuleitung.
Ach was.
Bis zu 700 Liter werden durch kleinere Abzweigungen oben in die Spree geleitet, damit der Spreewald mit seinen Kahn fahren und damit hier bei uns die Museumsinsel nicht komplett trocken fällt.
Also die wird quasi gesteuert.
Genau.
Ganz blöde Frage, ich weiß, hat jetzt gar nichts damit zu tun, aber das Erdbeben in Marokko, was ja nun wirklich dramatisch ist, hat das auch was mit Klimawandel, Wasserentnahme, irgendwelchen geologischen Prozessen zu tun, die auf Umweltsünden oder Klima zurückzuführen sind? Ich weiß es nicht. Einfach
klingt blöde super, Frage. Klingt super spannend und ich denke auch, dass nach wie vor der Klimawandel ein solch komplexes planetenweites Phänomen ist, dass es einfach unglaublich schwierig ist, dort alle Faktoren, die es wirklich letzten Endes betrifft, so in einem kleinen Essay verständlich zu machen. Also ich kann mir das gut vorstellen.
Unmoralische Frage des Tages. Elon Musk hat ja hier seine Tesla-Fabrik in Grünheide, Brandenburg. Und auch da geht es um Wasser. Ja, also für die Produktion braucht man einfach ganz viel. Und in Deutschland gibt es ja diese wunderbare Regel, kostet nichts, ne, wenn du es dir aus dem Boden holst. Und das war offenbar auch ein Grund für die Standortentscheidung. Harald Welzer, gute Überleitung, sagte im Podcast mit Matze Hielscher, das ist eigentlich total bekloppt. Wir wollen weniger Autos, wir wissen, dass unser Wasser knapp ist. Und mit Milliarden wird dann auch noch die Ansiedlung einer solchen Industrie hier gefördert. Das ist nicht schlau. Aber auf der anderen Seite Arbeitsplätze, Grünheideboom, bla bla bla. Wo stehst du? Schnelle Arbeitsplätze oder lange Wasser haben?
Ich glaube, ich bin auf jeden Fall auf der Seite von lange Wasser haben, weil ich einfach gerne Wasser trinke und gerne keinen Durst leide und vor allem gerne nicht erst drei Filtersysteme vor irgendwie stark verschmutztes Industrie- oder Spree- oder Landwehrkanalwasser im schlimmsten Fall packen muss. Apropos Landwehrkanal, die Morgenpost hatte dazu auch einen Beitrag auf Instagram hochgeladen. Eine schwedische Firma, eine schwedische Bootsbaufirma hat jetzt mit ihren neuen, sehr, sehr abgefahren übers Wasser gleitenden Booten,
ja, habe ich gesehen,
irgendwie gesagt, naja, die wollen jetzt mal gucken, ob es jetzt irgendwie Wassertaxis oder so, ob das irgendwie
Sinn macht. Was ich eine schlaue Idee finde, DHL hat schon die ersten Paketboote ausprobiert, weil Brücken sind ein echtes Problem, die sind alle kaputt, müssen repariert werden.
Klar.
Und man kennt das aus anderen Städten, ne? Statt jetzt irgendwie einen Kilometer bis zur nächsten Brücke zu latschen, eben zack hier so auf die Fähre und so, gar nicht so doof. In Hamburg kennen wir das auch. Ich fände das toll, wenn man das Wasser, also die Spree, aber die saubere Spree mehr so einbezieht.
Wenn sie dadurch nicht noch dreckiger wird, bin ich auf jeden Fall dabei.
Kommende Woche, was steht an? Wirst du das Wassermanagement in Steglitz-Zehlendorf revolutionieren?
Ich werde auf jeden Fall mal wieder die Vogeltränke bei uns im Park auffüllen. Es gibt nämlich tatsächlich zwei ältere BürgerInnen, die immer sehr, ja, also die uns gerne daran erinnern, dass die Vögel auch Durst leiden, vor allem im Spätsommer.
Freundlich oder?
Ja, ja, total freundlich. Nee, nee. Und inzwischen hat sich das bei uns dann so eingebürgert, dass da immer mal jemand gucken geht. Und gerade so zum Montag, ne, übers Wochenende war jetzt niemand da, es hat nicht geregnet bei uns. Gerade so am Montag ist das eigentlich immer eine ganz schöne Aktivität, den Tag irgendwie morgens um 7 zu beginnen.
Ich habe eine Rentenprüfung, das passiert alle 4 Jahre. Da kommt jemand von der Rentenversicherung und guckt, ob ich das alles artig gemacht habe. Und obwohl ich mir keinerlei Schuld bewusst bin, habe ich trotzdem dieses Gefühl, eigentlich bist du ein Verbrecher. Also irgendwo ist da was.
Mein Vater, der Kriminelle.
Ja, und naja, also ne, so Themen wie Scheinselbstständigkeit oder so habe ich jetzt kein Problem mit, aber die sind schon auch ganz schön heikel. Und ich bin froh, wenn ich da mit so einem grünen Häkchen raus bin. Ich wünsche dir eine schöne Woche, mein lieber Sohn, und vielleicht sind wir beim nächsten Mal, deine Mutter und ich haben auch schon, tragen Sterne auf der linken Schulter.
Schicki, ich dir auch.
Tschüss. Und euch.
Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm, folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns.
Ein Podcast von Funke.